Meine Enkelin hat heute Morgen gesagt, ich sehe aus wie ein Bräutigam. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie ich sonst aussehe. Aber ich habe das mal als Lob verstanden. Ja, freue mich, die Gelegenheit heute zu haben, Ordination zu segnen und in eurer Mitte sein zu dürfen. Heute ist Erntedank. Erntedank kann man ja auf zwei verschiedene Weise leben. Einmal so, dass wir in großer Dankbarkeit das in uns aufnehmen, was Gott uns gibt. Das ist schön. Das sollen wir tun. Die bessere Lösung ist natürlich das, was Martina und Reinhard machen, die in die Ernte gehen, die Gott uns gegeben hat. Pfingsten, als Jesus seine Gemeinde gegründet hat, war das der Beginn der Ernte, der Erstlingsfrüchte. Und er hat sozusagen uns in die Ernte geschickt. Und das ist gut, dass wir in die Ernte gehen. Und das soll auch heute Morgen uns ein bisschen durch diesen Morgen leiten. Vorige Woche haben wir zusammengesessen und haben ein bisschen miteinander geredet. Wir waren ja jetzt ein Jahr in Madagaskar, dann gewinnt man so ein bisschen das Gefühl, wo man gelandet ist. Und wir haben ein bisschen miteinander gesprochen, so über die Anfänge des Dienstes, so über das Herz. Und als wir so gesprochen haben, habe ich Ihnen natürlich nicht gesagt, stand mir so ein Wort vor Augen, das würde ich gerne heute mal mit euch teilen. Und ich hoffe und glaube, dass es ganz gut zu euch und zu uns allen passt. Das Thema meiner Predigt, wenn das jemand interessiert oder wenn es jemand irgendwo drucken will, heißt: Der Auftrag Jesu ist immer größer als unser Vermögen. Und manchmal überlegt man ja, was kann man tun, und dann wägt man ab, ob man es kann oder nicht kann, ob man sich das zutraut oder nicht. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist der Auftrag immer größer als unsere Fähigkeit, unser Vermögen. Er schickt 12 Jünger los und sagt: Verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Und bevor sie losgehen, sagt er: Ich habe noch einen Tipp, geht 2 und 2. Das sind genau 6 Orte. Und wenn man mal darüber nachdenkt, bis zum Ende der Erde mit 12 Mann, könnte man denken, naja, ein bisschen groß die Nummer, ja. Aber das ist so, das ist Gottes Herz und das ist Gottes Plan. Und möchte ich heute Morgen auch ein paar Gedanken mit euch sagen. Und mir fiel die schöne Geschichte ein, die ihr alle kennt, die in allen 4 Evangelien steht. Und ich würde gerne an ein paar Stellen Halt machen. 6-mal steht sie sogar im Neuen Testament in abgewandelter Form. Ich lese mal aus Matthäus 14, da heißt es: Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt und heilte ihre Kranken. Als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen, entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten: Wir haben nichts als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte und brach das Brot und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie die Volksmengen und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Das ist für uns als gewiefte Bibelleser eine bekannte Geschichte. Bemerkenswert ist, dass so diese Geschichte einmal mit 5 und einmal mit 4000, 6-mal in Gottes Wort vorkommt. Das ist ungewöhnlich. Schöpfungsgeschichte wird nur 2-mal am Rande erwähnt. Diese Geschichte ist 6-mal erwähnt. Und damit verleiht Gott natürlich eine gewisse Bedeutung. Zum Beispiel die eine, dass wir es nicht übersehen können. Und dass wir verstehen können, was hat das zu bedeuten? Was macht Jesus mit Menschen? Wie geht er mit seinen Jüngern um? Welchen Blick hat er auf Menschen? Und da waren sie, 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, können wir selbst ein bisschen ausrechnen, selbst in Deutschland wären das weit über 10.000 Menschen, die da gesessen haben, und so im Orient war es da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und ja, die hatten Sehnsucht, die hatten Bedürfnisse, die wollten Jesus erleben. Und das war ja eine fantastische Versammlung, große Volksmengen. Jesus heilte die Kranken und ja, es war, Evangelium pur, herrlich. Und Jesus hat ihn von der Barmherzigkeit Gottes, von der Liebe Gottes erzählt, von der Vergebung, von der Kraft, die im Evangelium steckt, von all dem, weswegen er gekommen war. Und er heilte ihre Kranken. Und offensichtlich ging die Versammlung länger, als so der Tag war, als es Abend geworden war. So, und ihr wisst, ich fange mal in der Mitte der Geschichte an, als es Abend geworden war, da sagt Jesus eben diese verhängnisvollen Sätze für die Jüngerohren. Sie haben nicht nötig wegzugehen. Da entstand das erste große Fragezeichen in ihrem Gesicht. Hä? Was? Und dann kam die Erklärung, warum sie keinen Grund haben, sie wegzuschicken. Gebt ihr ihnen zu essen. Schachmatt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich meine, die waren alle zusammengekommen. Jesus wusste, was sie hatten und was sie nicht hatten. Und so diese Aufforderung, gebt ihr ihnen zu essen, ist eine hoffnungslose Überforderung von den Menschen, die mit Jesus waren. Sie haben nicht nötig, sie wegzuschicken. Gebt ihr ihnen zu essen. So, Reinhard und Martina, gebt ihr ihnen zu essen. Da seid ihr in Madagaskar. 5.000 ist noch ein Hauskreis dagegen. So, und das ist die Botschaft. Ja, sie haben nicht nötig wegzugehen, ihr geht, ihr kommt. Und ihr gebt ihnen zu essen. Und ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn du da stehst und denkst, jo, weiß nicht, wie viel ist nochmal die Bevölkerung von Madagaskar? 22 Millionen. Naja, geht ja noch. Wohl. Genau, 22 Millionen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann stehst du da. Und dann kann ich diese Gefühlswelt dieser Männer, die ja gläubige Männer waren, die alles auf eine Karte gesetzt haben, die alles verlassen haben, die stehen nun da im Angesicht Jesu und verstehen zwar die Worte, aber nicht den Inhalt. Gebt ihr ihnen zu essen. Und all die Fragen, ja, hey, wie soll das gehen, wie stellt sich das denn vor, wo soll man das denn alles hernehmen? Und die ganze Katalog, der rattert da runter. Ja, kommst du nach Madagaskar, ihr Lieben, und denkst, ja, wie soll das denn alles gehen? Was ist das denn für Land? Und wir haben ja kurz darüber gesprochen, da gibt es eine Menge Fragen. Und da gibt es eine Menge falsche Antworten auch schon. Und da gibt es eine Menge Herausforderungen. Und denkst du, wie soll das denn gehen? Und da waren die auch in derselben Situation. Und sagten, Herr, wie stellst du das denn vor? Wie soll das denn gehen? Was erwartest du denn von uns? Das können wir nicht. Wir sind hoffnungslos überfordert. Und selbst Petrus hatte keine Antwort. Noch nicht immer eine blöde. Und das ist schon erstaunlich. Normalerweise hat er ja Dinge zu kommentieren. Ja. Aber hier. Und das Schöne ist ja, dass der Blick auf Jesus oder der Blick von Jesus war auf die Volksmengen. Und er hatte immer der ganzen Menschen im Blick. Er wusste immer, die haben geistliche Nöte, die haben seelische Nöte und jetzt haben sie körperliche Nöte und jetzt müssen wir helfen. Das ist unser Ding. Das ist Gottes Verantwortung und hier fließt der Segen Gottes vom Thron Gottes her zu Menschen, die da ausgeharrt haben, die gewartet haben, die mitgegangen sind, die gehört haben, die verstanden haben, die geheilt worden sind und die sollten jetzt natürlich nicht verhungern, weil sie so schön gesund waren. Das macht ja keinen Sinn, ja. Menschen gesund zu machen und sie dann verhungern zu lassen, das macht keinen Sinn. Und da waren die Jünger und Jesus sagt, okay Jungs, das ist unser Ding. Und dann gibt es ja so ein paar Reaktionen. Ja? Philippus hört das, der erste Blick ist ins Portemonnaie. Und er fängt an zu rechnen und er sagt, Mensch, wir haben nichts als nur, ja, wir können das selbst. Also der erste Blick ist der rationale Blick der cleveren Männer, wie so Männer clever sind, die schauen erstmal auf die Möglichkeiten, auf die Kapazitäten, auf die Fähigkeiten, die sie haben, auf die finanziellen Fähigkeiten. Und er rechnet aus, 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder zusammen, blablabla, und das alles ohne Taschenrechner, 200. Denare, wir haben nichts, was wir haben können und Herr, gerne hätten wir geholfen, aber es geht nicht. Unsere Fähigkeiten sind nicht genug. Und wo sollen wir so viel hernehmen? Wir haben nichts. Der zweite Blick betrachtet das Umfeld. Der Ort ist öde. Die Gesellschaft ist schwierig. Ja. Wie soll das hier alles funktionieren? Wir sind hier am Rande der Wüste. Ja, der Ort ist äußerst ungünstig für deinen Auftrag. Das Geld ist knapp, der Ort ist ungünstig, die Menschen sind zu viel, die Bedürfnisse sind zu groß. Herr, der dritte Blick ist in der Zeit. Herr, es wäre schön, wenn es am Morgen wäre, dann könnten wir noch was organisieren, aber jetzt am Abend. Es ist weit vorgerückt. Das ist nicht machbar. Du verlangst von uns etwas, was wir nicht können. Es ist unmöglich für uns. Wir kommen an unsere Grenzen. Willkommen im Club. Sie haben das alles taxiert. Und sie kommen zu dem Ergebnis, Herr, hier ist die Lösung. Schick sie nach Hause, sie sollen sich was zu essen kaufen und wir haben einen freien Abend. Genial. Für die Jünger. Sich des Auftrags entledigt, die Verantwortung abgeschoben. Jeder kümmert sich um sich selbst. Wir können sie ja noch segnen, dass sie alle auch gut nach Hause kommen und dass sie alle noch was zu essen finden. Und fertig für uns. Das ist die Gemütslage. Im Angesicht dessen, was Jesus von ihnen erwartet. Und ich kenne das so gut, an vielen, vielen Stellen meines persönlichen Lebens habe ich das so empfunden. Ja, da schicken sie mich irgendwo hin und mach dies und mach das und du gehst und denkst, Mensch, preis den Herrn, jawohl, was machen wir? Und dann kommst du in die Situation und kommst nach Madagaskar, siehst 22 Millionen Menschen, siehst die Situation, siehst die Orte, siehst die Gesellschaftsordnung, siehst deine Finanzen und und denkst so, hallo, ja? Also das erste Gute, das ja Verzweiflung zum Gebet treibt, das ist schon mal ein guter Aspekt, ja? Also nur mal so unter uns, das hilft. Und das war so die Philippus-Reaktion. Der Andreas, der war ja in der Übung immer schon, alles, was er sah, zu Jesus zu bringen. Das ist eine gute Eigenschaft. Der Andreas ist der Bruder von Petrus und das Erste, was der tat, als er Jesus sah, der rannte zu Petrus und sagte, komm mal mit und er brachte immer wieder Leute zu Jesus. Das hat er nochmal gemacht. Also es war so sein Dienst. Der brachte einfach Leute zu Jesus. Das war, preis den Herrn, wenn wir mal so in unserer Gemeinde so Leute hätten, die Leute zu Jesus bringen. Das wäre ein super Dienst. Das ist jetzt nicht spektakulär oder ich meine, wir haben man hört ja auch sonst nicht mehr so viel von ihm und so. Also, aber so, das war so das, was er konnte. Und genau hier an dieser Situation denkt er auch wieder, was kannst du denn? Was du kannst ist und was immer wieder erfolgreich war, ist, wenn du Menschen zu Jesus gebracht hast. Das hat bei dem Petrus wunderbar geklappt, auch wenn er jetzt noch ein bisschen vorlaut ist, aber das war super. Das ist eben mein Bruder, so ist er halt. Und jetzt wieder steht er in derselben Situation und er tut das, was er in der Lage ist zu tun. Und wieder ist der Andreas da und sagt, einen Moment mal eben, ich habe hier einen kleinen Jungen gefunden. Komm mal mit, Junge, ich bringe dich mal zu Jesus. Toller Dienst. Und er tut das auch, der Andreas, der bringt diesen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus, was ja angesichts der Fülle der Aufgabe nichts ist. Aber er brachte das, was er hatte, zu Jesus. Wow, das ist eine gute Eigenschaft. Und dann sagte natürlich, hey, das ist, was ich gefunden habe. Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische, das ist alles, mehr haben wir nicht. Und brachte ihn zu Jesus. Und Jesus sagt, ja, lass er kommen. Und was ich immer faszinierend finde, dass Jesus immer das gebraucht, was man ihm gibt. Er gebraucht nicht, was man ihm vorenthält, er gebraucht das, was man ihm gibt. Und dabei spielt die Größe und die Qualität die wenigste Rolle. Mose beeindruckt mich immer, denn Gott ruft und er immer Nein sagt und Gott sagt Ja und er sagt Nein und ich kann nicht und du kannst doch und ich kann nicht reden und ich gebe dir Aaron und Nein und Nein und Nein, bis sie sich auf den Stock einigen, den Mose in der Hand hat. Und ich sehe richtig das fragende Gesicht von Mose. Ich sehe, Moment mal eben, wir sprechen jetzt von der Erlösung von einem 2-Millionen-Volk und jetzt sprechen wir über meinen Knüppel, den ich irgendwo in der Wüste aufgelesen habe, um meine Schafe zu verdreschen, die abgehauen sind. Darüber sprechen wir jetzt. Ja, darüber sprechen wir. Denn das ist der einzige Punkt, wo du mal Ja sagen musst. Was hast du in der Hand? Jetzt konnte er nicht mehr Nein sagen. Das war schon mal ein Vorteil. Und dann sagt Mose, ja, ich habe einen Stab in der Hand. Dann sagt Gott, ja, okay, dann haben wir schon mal ein Ja. Dann lassen wir doch dieses Ja nutzen. Und was ist mit dem Stock passiert? Das war der Stab Mose. Der wurde zum Stab Gottes. Kannst du mal nachlesen, was Gott mit diesem Holzknüppel alles angefangen hat und was daraus entstanden ist. Am Ende war es der Zündfunke, der Ursprung von der Erlösung von Israel aus einer 400-jährigen Knechtschaft. Das hätten du und ich diesem Stock nicht zugetraut. Simson findet einen Eselsknochen. Denkst du, naja. Auch jetzt nicht unbedingt eine Ausrüstung, um 1000 Philister zu schlagen. Ist ein Esel irgendwo verrottet? Simson findet einen Eselsknochen hier, diesen Backenknochen offensichtlich. Und in der Hand von Simson, mit der Gegenwart Gottes, wird dieses zur tödlichen Waffe für 1000 Feinde, die Israel ausrotten wollen. Denk an Elia und der Witwe mit dem Öl. Herrlich. Da ist eine Frau, die macht noch einen Kuchen, um zu sterben. Und Elia, der unverschämte Prophet, sagt, nee, lass mal, nimm das Öl und back mir einen Kuchen. Hallo? Naja. Und mit diesem Öl, mit diesem Restöl, sagte Elia an anderer Stelle, gieß dieses Öl in leere Gefäße. Und das, was eigentlich zum Tode gereicht hat, was nicht genug war zum Leben, das wird zur Versorgung für diese Generation und für die nächste Generation. Und wer hätte das gedacht? Als David 5 kleine Steine aus dem Bach holt, erntet er das mitleidige Lächeln seiner großen Brüder, Starsoldaten im damaligen Heer. Und Gott weiß genau, was er tut. Von den 5 Steinen war auch noch 4 zu viel. David hat maßlos übertrieben, völliger Unglaube, 5 Steine zu nehmen. Ja, und der kleine Esel, der Jesus nach Jerusalem brachte, wer hätte ihm das zugetraut? Stand da, ein geklauter Esel, müsst ihr euch mal vorstellen. Ausgeliehen, okay. Hört sich besser an. Geh mal davon aus, dass sie den auch wieder zurückgebracht haben. Da ist der König der Könige, der Herr der Herren, der Herrscher über allem, der Schöpfer Himmels und der Erden. Und der kommt da auf so ein kleines Eselchen nach Jerusalem geritten. Mann, was Gott alles gebrauchen kann. Das ist wunderbar. Da fährt Martina und Rainer die Fahne nach Madagaskar. Ich weiß nicht, was die Leute euch zutrauen oder ihr euch zutraut, aber das reicht. Das reicht, um Gottes Werk zu tun. Halleluja. Lebt ihr noch? Ja, ne? Okay, alles klar. Ja. Und der Andreas bringt nun, weiß gar nicht, wo er den Jungen her hatte, bringt das zu Jesus. Ja, ja, da hast du jetzt deine 5 Brote und deine 2 Fische. Ja. Schön, mach's Beste draus, ja. Unser Job ist getan. Okay, sagt Jesus, wunderbar. Und Jesus reagiert ja auch auf seine wunderbare Art und Weise. Er blickte auf zum Himmel. Das ist eine gute Blickrichtung. Wenn er seine Jünger angeschaut hätte, wäre sein Gebet vielleicht anders verlaufen. Wäre er in schwere Fürbitte, Anarchie gefallen, um ihren Glauben zu stärken. Also Jesus hat sich das erspart und sagt, ich schaue mal in die richtige Richtung und schaue mal zum Himmel, denn das ist das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann. Und das wusste er. Lass uns beten. Und Jesus dankt. Ich weiß nicht, ob die damals die Hände gefaltet haben und die Augen geschlossen haben. Ich glaube nicht, weil das ist keine biblische Gebetshaltung. Aber Jesus hat Verständnis dafür, dass wir es gut meinen. Aber zu der damaligen Zeit war das nicht so. Und immer wenn Jesus gebetet hat, das wussten die Jünger, da geschieht was. Ja, als er vor dem Grab von Lazarus stand, 4 Tage tot, Verwesungsgeruch. Herr, sagte er, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Und dann rollte ein Stein weg und dann haben die das gesehen und dann haben die da, wow. Wenn Jesus gebetet hat oder mit Kranken gebetet hat oder Hände aufgelegt hat, dann passierte etwas Gewaltiges, unerwartet Großes. So, und jetzt stehen sie da, Jesus hat die 5 Brote und die 2 Fische und er fängt an zu beten. Und alle denken, jetzt passiert's, Kinder, jetzt kommt's. Jetzt sagt er gleich Amen und dann macht's plopp und dann sind da 5000 Brote und 2000 Fische. Und dann beten wir nochmal, sage ich, Herr, bete um 2 Schaufeln oder 6 Schaufeln oder 12 Schaufeln. Und dann schaufeln wir das in der Kraft des Heiligen Geistes, schaufeln wir das in die Menge und alle werden satt. Ja, wir sollen doch mit Erwartung beten, ne? Und als Jesus Amen sagt, waren da immer noch 5 Brote und 2 Fische. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, gesagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das erste Mal, dass schief geht. Er hat gebetet und nichts hat sich verändert, augenscheinlich. Da bin ich in guter Gesellschaft bei euch, oder? Ja, das kennen wir. Wir haben gebetet und offensichtlich hat sich nicht so schnell und spontan geändert. Es gab Zeiten, da war das so, das wussten die Jünger. Jetzt gab es eine Zeit, da lief das anders. Es hatte sich was getan, aber es war noch nicht offenbar unsichtbar geworden. Und das hatte damit zu tun, dass er nicht nur das Volk versorgen sollte, sondern auch seine Jünger versorgen sollte, mit einer Einsicht, ich glaube, die hat sie ein Leben lang begleitet. So, sagt Jesus, Jungs, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir gebetet, jetzt haben wir gedankt, jetzt verteilen wir. Jeder dieser 12 Jünger bekommt 5 Zwölftel Brot und 1/6 Fisch. Im Angesicht von 15.000 hungrigen Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sollen wir mal den Petrus fragen, wie es mit seinem Glauben steht? Ob er uns ein tolles Interview gegeben hätte? Oder gesagt hat, halt's Maul, hau ab hier. Ach so, sagt Jesus, ich möchte euch noch mal eben sagen, wie wir das verteilen. Steht im Kapitel Johannes 6. Jeder nimmt sich so viel, wie er braucht. Sehr unklug. Wenn die Großküche dosieren will, dann lässt sie sich nicht zu, dass die Gäste sich selbst bedienen, sondern sie teilen aus. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber achte mal drauf. Wenn das ausgeteilt wird, dann haben die das in der Hand. Ja? Und das ist klug, weil du weißt ja nicht, wer da steht. Ja? Und Jesus sagt, jeder darf sich nehmen, so viel er will. Das war eine ganz unkluge Ansage. Im Blick auf das, was sie hatten, im Blick auf das, was sie brauchten, im Blick auf das, was auf sie zukam. Und da standen sie da. Weiß nicht, wie ihr Glaube war, weiß nicht, wie ihre seelische Verfassung war, weiß nicht, ob sie gedacht haben, gleich werden die uns vermöbeln, diese Unverschämtheit lassen wir uns nicht gefallen. Da kommen die mit dem bisschen auf den Menschen zu und wollen das verteilen. Wir alle wissen, dass wir Hunger haben und so. Und da kommen die mit ihrer erbärmlichen Menge. Und Jesus sagt, nun, geht. Und strahlt sie von hinten an, als sie da so gehen. Gut, er weiß, was passiert, sie noch nicht. Und er geht und sie gehen. Und ihr Lieben, das ist das Großartige, was ich an den Jüngern hochachte. Wir hätten das 5/12 Brot und den 1/6 Fisch auch selbst fressen können. Ne? Satt sterben ist nicht unbedingt eine falsche Angelegenheit. Erstmal haben wir genug und dann schauen wir mal. Haben sie nicht getan. Sie sind gegangen. Ihr seid gegangen und ihr geht wieder. Und das ist das, ihr Lieben, was bei Jesus gezählt hat. Das ist das, was sein Herz erfreut hat. Das ist das, was letztlich die Vermehrung hat geschehen lassen. Die Vermehrung ist nicht geschehen nach dem Gebet. Die Vermehrung ist nicht geschehen, nachdem Jesus sie losgeschickt hat und dann waren auf einmal die Mengen da. Die Vermehrung ist geschehen, als sie gingen, und die Vermehrung ist geschehen, als der Erste zugegriffen hat. Ich weiß nicht, wie das war. Vielleicht saßen die ersten drei Männer, die in der Reihe saßen, die sahen aus wie leere Kühlschränke. Und die haben zugegriffen, die haben verstanden, okay, Mann, so viel wir wollen, und die haben zugegriffen. Und ich weiß nicht, wie die Jünger da gestanden haben, haben die Augen zugemacht, haben gedacht, oh nein. Ach ja, ist ja noch. Ja, ist ja noch. Wisst ihr, die Lage derer, die da war, das waren keine charismatischen Überflieger, das waren keine geistlichen Größen. Das waren Menschen, die gehorsam waren, und mit dem, was Jesus ihnen anvertraut hat, sind sie losgegangen. Das war ihre Stärke und das war die Stärke Gottes. Und das hat Reich Gottes in Bewegung gesetzt, immer und überall. Ob in Madagaskar oder in Langenfeld oder wo auch immer. Das ist das göttliche Prinzip. Er nimmt das, was wir haben, und macht daraus Reich Gottes, Herrlichkeit Gottes. Bei der Schöpfung der Welt nahm Gott das, was er hatte, und das war Staub, und macht einen Menschen daraus, der bis heute zu manchen Teilen noch unerforscht ist. Er nimmt das, was da ist, und macht daraus Reich Gottes für die Ewigkeit. Das ist großartig. Und als die Jünger gegangen sind, da haben sie festgestellt, da, womit Jesus uns beauftragt hat, das können wir nicht. Das ist zu viel. Das übersteigt unsere Fähigkeiten. Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Das ist zu groß. Und ihr Lieben, wenn es das nicht ist, dann garantiere ich euch, dann ist es nicht Reich Gottes. Alles, was wir machbar machen können und erreichen können und fähig sind zu tun, hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Reich Gottes ist immer größer als das, was wir in der Lage sind, mit unseren Fähigkeiten, Möglichkeiten zu tun. Deswegen ist der Glaube so groß. Und die Jünger hatten unendlichen Glauben, sonst wären sie nicht gegangen. Nicht in sich selbst. Und sie wussten noch nie, was geschieht. Und die haben gesagt, Herr, wenn du uns sendest, dann gehen wir. Und wenn sie uns vermöbeln, dann vermöbeln sie uns. Ist egal, aber wir gehen. Und so sind sie gegangen. Und das finde ich toll, ihr beiden. Ihr seid gegangen und ihr werdet gehen. Und vielleicht, wenn Gott euch viel Gnade schenkt, werdet ihr euch an manchen Stellen an diese Predigt erinnern und denken, jo, mit der Kasse hatte Bernd recht gehabt. Jo, mit der Gegend und so, mit den Menschen, ja, das war so. Und ob die Zeit die richtige ist, naja, das wissen wir nicht. Und dann ist Zeit, die Augen aufzuheben zum Himmel. Und sagen, Herr, wir sind hier, du hast uns gesandt. Ich habe immer wieder gerne erzählt, meine Geschwister von der VMF sind da. Ich wurde auch über sie ausgesandt nach Kamerun. Der damalige Missionsleiter, der Albert Singer. bei dem war ich denn? Ich sage, Albert, so als Missionsleiter und so, hast du denn noch mal einen Ratschlag für mich? Was ist denn wirklich wichtig? Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt ja irgendeine hehre geistliche Fähigkeit, die ich wahrscheinlich nicht habe. Und er hatte zwei Ratschläge für mich oder Sätze. Der erste war, er sagt, Bernd, Gott hat all deine Fehler und deine Schwächen und deine Unmöglichkeit mit einkalkuliert. Och, das war ja schon mal ganz entspannt. Denke ich, ach ja, das kann ich, Albert. Das ist schön, das ist gut. Ja, und dann hat er mir noch gesagt, weißt du, und das Zweite ist genauso wichtig, verliere deinen Humor nicht. Lache, solange du lachen kannst. Lach über Unmöglichkeiten, lache über dich selbst, verliere deinen Humor nicht, das ist total wichtig. Ich bin dann da weggegangen, habe gedacht, naja, Missionsleiter, hättest du schon ein bisschen mehr erwartet. Ne? Nachhinein verstehe ich, Mensch, das war gut und richtig, das war toll, das habe ich gut verstanden. Ihr Lieben, der Auftrag ist immer größer wie unser Vermögen. Und am Ende wird eingesammelt. Nicht am Anfang, am Ende wird eingesammelt. Und dann haben die Jünger auch noch eingesammelt. Und dann haben sie 12 Körbe übergelassen. Kannst du mal jetzt viel mit spekulieren, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall ergeben 5 Brote und 2 Fische keine 12 Körbe, das weiß ich. Es formiert sich nur im Gehorsam des Gehens und des Handelns. Da nur formiert es sich. Ja, und ob sie dann zusammengesessen haben und Jesus sagt, jo, nehmt euch jeder einen Korb und geht nach Hause und esst was, weiß ich nicht. Oder ob sie die 12 Körbe dem Jungen mitgegeben haben und gesagt, geh nach Hause. Und die Eltern gedacht haben, naja, toll der Junge, den schicken wir jetzt immer. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass sie begriffen haben, es ist Überfluss, es ist Übermaß. Da, wo Gott ist, Reich Gottes ist groß. Und es kommt nicht auf euch an, es kommt auf mich an. Es kommt auf den Sendenden an. Es kommt auf die Gegenwart Jesu an. Es kommt auf seinen Auftrag an und es kommt auf unser Gehen an. Und dann geschehen großartige Dinge. Und am Ende stehen volle Körbe. Ich hoffe, volle Körbe von Menschen aus Madagaskar. Früher haben wir das doofe Lied gesungen, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Heute singen wir, wir schicken jedem nach Madagaskar und das Heil kommt. Und da sind ja andere da, vor euch da gewesen und nach euch werden welche kommen und ihr seid Teil. Und wir freuen uns, dass wir das heute tun dürfen und euch segnen dürfen und ordinieren dürfen als Pastor des BFP, als ordinierter Pastor und aussenden dürfen nach Madagaskar. Und heute ist eben der Tag, wo du ordiniert wirst und wir für euch beten und euch segnen. Vielleicht könnt ihr diesen einen Satz mitnehmen. Der Auftrag Jesu ist immer größer als unser Vermögen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das immer wieder begreifen dürfen, Herr. Dass wir Gerufene sind, in deinem Reich zu bauen. Wir preisen dich, Herr Jesus, und danken dir von ganzem Herzen. Und erheben deinen wunderbaren Namen und möchten uns immer wieder neu, Herr Jesus, bereitstellen, Herr Jesus, mit ja, all dem, was wir nicht können, all das, was nicht reicht, Herr Jesus, all das, was wir empfinden, Herr Jesus, dass du in unsere Nation hineinstellst, 82 Millionen Menschen, Herr Jesus, wenn wir davor stehen, dann fragt dich unser Herz, Herr, wie kann das sein? Aber wir wollen gehen, wir wollen den Auftrag annehmen, wahrnehmen, hier, und da, wo du uns hinsendest, und wir danken dir und wir verstehen, dass du mit uns gehst und dass du uns segnest, dass du unsere Hände Arbeit segnest, Herr, und dass du unseren Gehorsam segnest und dass du über die Maßen tust und tun kannst und tun willst. Ich preise deinen herrlichen Namen und danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen.